ob Vermögensverwaltung, Säule 3a oder ETF Kinderportfolio. Mit True Wealth investierst du einfach, transparent und kosteneffizient. Das Wertschriftendepot im Namen des Kindes gibt es schon ab einer Anlagesumme von 1'000 Franken. Start jetzt mit True Wealth, dem Schweizer Online-Vermögensverwalter, auf truewealth.ch.
Heute bei «Apropos», was ist eigentlich in England los? England kommt nicht aus der Krise. In der Wirtschaft läuft es nicht. Die Leute sind unzufrieden.
There's no decisiveness and there is no kind of political will or willingness to break from the status quo, which I think we desperately need to do.
I think there's a huge vacuum, isn't there, in British politics. We need someone to come sweeping in and give us something to believe that there's a better tomorrow.
Und das politische System wird immer fragiler. Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis der aktuelle Premierminister, der Keir Starmer, wieder abgelöst wird.
He has betrayed every single one of his election promises and disempowered the grassroots of the party.
It seems to me he like has no idea what he's really doing. It's a bit like a wet fish sort of flopping around.
He really hasn't come up with the goods since he's been prime minister.
Weiss eigentlich noch jemand, wer vor dem Starmer Premier war? Und wer vorher? Und was sagt das über das Land, wenn die Leute an der Spitze immer schneller wechseln? Über das schwätzen wir mit Michael Neudecker, dem Korrespondent von der Süddeutschen Zeitung und dem Tagesanzeiger in England. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Basel- und Berner Zeitung, im Bund und den anderen der Mediatiteln. Ich heiße Philipp Lohse. Hallo Michael.
Hallo.
Michael, ich habe schon angedeutet, die Premierministerinnen und Premierminister in England wechseln immer schneller. Kannst du mir schnell die beiden Vorgänger vom Starmer inklusive ihrer Amtszeit sagen? Aber warte einen Moment, dass die Hörerinnen und Hörer sich das auch selber überlegen können. Und los!
Der direkte Vorgänger von Keir Starmer ist Rishi Sunak, der war der letzte Tory-Prime Minister. Der ist 20 Monate im Amt gewesen, also schon relativ lange. Liz Truss war direkt davor, die berühmte 45 Tage Premierministerin. Keir Starmer selber ist jetzt übrigens knapp 2 Jahre im Amt. Das heißt, er hat die 20 Monate von Sunak schon überboten, aber wir werden jetzt sicher gleich darüber reden, wie lange das noch geht.
Ja, das war gerade die nächste Frage. Wie lange gibst du ihm noch?
Ja, das ist natürlich die große Unbekannte hier. Man fühlt sich ein bisschen zurückversetzt in die Vergangenheit, wo man immer von Tag zu Tag die Spekulationen verfolgt hat, wann der Premierminister zurücktritt. Manchmal dauert es dann länger als gedacht, manchmal geht es schneller als erwartet. Bei Keir Starmer ist es jetzt so, dass er am Wochenende sich auf seinen Landsitz zurückgezogen hat in Chequers, um darüber nachzudenken, wie er jetzt weitermacht. Das kann jetzt natürlich Tage dauern, das kann aber auch noch Monate dauern. Was am wahrscheinlichsten ist, dass das Land spätestens zum Parteitag im September neuen Premierminister und Labour-Parteichef hat. Das ist eigentlich das, womit alle hier so rechnen.
Ich würde gerne mit dem sichtbarsten Zeichen von dieser aktuellen Krise anfangen. Und zwar sind das die Kommunalwahlen gewesen, von Anfang Mai. Und die waren ziemlich verheerend für Labour oder für die Partei von Keir Starmer.
Allerdings, das kann man so sagen. Ich meine, man muss vielleicht dazu sagen, Kommunalwahlen, die Local Elections sind ähnlich wie die Midterms in den USA immer so ein bisschen Zwischenzeugnis für Regierungen und die fallen natürlich oft nicht besonders gut aus für die amtierenden Regierungen. Das war bei den Tories ähnlich. Jetzt ist allerdings so, dass die Lokalwahlen, also die Local Elections tatsächlich ja verheerend ausgefallen sind für Labour. Die haben allein in England ungefähr 1.500 Councillors verloren, also Stadt- oder Gemeinderäte. Und Reform UK, die Ultrarechten, haben sehr gut abgeschnitten und gleichzeitig auch die Greens, die Grünen, die hier eher so die Linkspopulisten sind. Das war also mehr als nur ein schlechtes Zwischenzeugnis für die Labour-Partei, muss man sagen.
Wie hat denn die Regierung selber auf die Wahlen reagiert?
Also Starmer selbst hat relativ schnell danach die Verantwortung übernommen und hat gesagt, er verstehe den Schmerz, den die Local Elections verursacht hätten für viele nicht mehr gewählte Councillors und natürlich auch für die treuen Labour-Wähler.
And the voters have sent a message about the pace of change, how they want their lives improved. And he was elected to meet those challenges and I'm not going to walk away from those challenges. and plunge the country into chaos.
Hat dann eine Rede gehalten, direkt am Montag nach den Wahlen, die so ein bisschen als Reset-Rede gedacht war, also dass er sich sozusagen nochmal präsentiert als der richtige Premierminister, auch in der Krise, und hat versucht eben zu sagen, er hätte die Botschaft verstanden und würde jetzt nach vorne schauen. Allerdings hat es nicht so ganz geklappt, weil noch am selben Tag eigentlich die ersten Rücktrittsforderungen aus seiner eigenen Partei dann kamen.
Und die Rücktrittsforderungen, auf das wir sich richtig verstehen, die kommen aus der Regierung selber auch?
Ja, tatsächlich über 80 Labour-Abgeordnete haben direkt in den Tagen nach den Local Elections öffentlich in verschiedenen Medien und auf Social Media zwar immer mit einem sehr bedauernden Tonfall und höflich, aber doch unmissverständlich klar gemacht, dass es jetzt einen Wechsel bräuchte an der Spitze. Inzwischen sind es ungefähr 100, die sich da öffentlich dazu geäußert haben. Das heißt, das ist natürlich das größte Problem für Keir Starmer, dass die Rücktrittsforderungen nicht aus der Opposition kommen, da natürlich auch, aber das ist jetzt ja nichts Ungewöhnliches, sondern tatsächlich aus der eigenen Partei.
Kann denn die eigene Partei auch zwingen, zurückzutreten? Und wie viele Abgeordnete braucht es für das?
Also laut den Statuten der Labour-Partei sind es bei der jetzigen Zahl von Abgeordneten, Labour hat knapp über 400 Abgeordnete momentan im Unterhaus, müssten 81 Abgeordnete die Rücktrittsforderung allerdings intern einreichen. Da gibt es einen Prozess, es gibt ein Komitee und die müssten da hinschreiben und klar machen, dass sie einen neuen Parteichef wollen. Bisher hat es offenbar keiner gemacht oder zumindest nicht genug, weil es ist natürlich ein Unterschied, ob man es öffentlich in der Zeitung sagt oder ob man tatsächlich den Schritt geht, das intern einzureichen beim Komitee. Das heißt, dieser sogenannte Leadership Contest, der ist bisher nicht getriggert worden. Das ist auch Starmers Argument bisher zu sagen, ich trete nicht zurück, weil es gibt ja nur die Zeitungsäußerungen oder Radio oder Social Media, wie auch immer. Aber es gibt eben intern nicht genug Abgeordnete, die da den Druck schon aufgebaut haben.
Ich würde gerne begreifen, wie er überhaupt so weit kommen konnte, wie er in die missliche Lage geraten konnte. Und für das würde ich gerne zurückblenden in den Sommer 2024, wo das Damenpremier geworden ist. Mit was für Erwartungen hat er angefangen?
Ja, mit unheimlich großen Erwartungen. Und das ist im Grunde auch sein größtes Problem. Die Erwartungen waren so hoch, dass die zu erfüllen eigentlich überhaupt nicht möglich war, weil nach diesen vor allem den letzten paar Jahren des Chaos unter Boris Johnson und dann Liz Truss und Rishi Sunak war die Hoffnung im Land, ja selbst einiger Tory-Wähler, dass jetzt endlich Ruhe einkehrt, Stabilität, die Regierung sozusagen ihren Job macht, dass es dem Land wirtschaftlich besser geht, dass alles gut wird. Das war die große Hoffnung auf Keir Starmer. Er hat ja selbst diese Hoffnung auch teilweise zumindest geschürt. Er hat zwar gesagt, der Change, gerade wirtschaftlich, bräuchte Zeit. Das kann man nicht von heute auf morgen machen. Aber natürlich war sein Hauptargument, das er für sich selber gemacht hat, ich bin sozusagen der erwachsene Premierminister, der für Ruhe und Stabilität sorgt. Ich kümmere mich ums Regieren und nicht um diesen ganzen chaotischen Slogan-Irrsinn, der unter den Vorgängern da war.
Unter anderem in Wirtschaftsfragen hat er recht viel Versprechungen gemacht. Was hat er denn in diesem Bereich konkret unternommen?
Also eine der größten Versprechen der neu gewählten Labour-Regierung war, die Steuern nicht zu erhöhen. Und das war ein fataler Fehler, würde ich sagen, weil die Hoffnung war natürlich, durch eine Wirtschaftspolitik, die wie auch immer dann geartet ist, dem Land zu einem Aufschwung zu verhelfen, gerade mit Blick auf die Folgen des Brexit. Und natürlich war die Frage damals, wie soll das gehen? Woher soll das Geld kommen, wenn nicht mit Steuererhöhungen? Dadurch, dass Starmer aber so deutlich versprochen hat, wir werden die Steuern nicht erhöhen, ist es natürlich nach hinten losgegangen. Weil natürlich hat er die Steuern erhöht, bleibt ihm ja auch gar nichts anderes übrig. Zwar großteils nur für die Top-Verdiener, muss man sagen, für bestimmte Gesellschaftsschichten, aber das ist gar nicht angekommen bei den Leuten. Was hängen bleibt, ist, diese Regierung hat die Steuern so sehr erhöht wie niemand sonst, obwohl sie das Gegenteil versprochen haben. Also da ist sozusagen weniger die Tat als mehr das Verkaufen der Tat das Problem.
Gleichzeitig hat er auch Sozialleistungen gekürzt, was bei der linken Partei sowieso schwierig ist, oder nicht?
Ja, das ist im Prinzip das, was ihm in der eigenen Partei am meisten Schaden zugefügt hat, weil natürlich gerade Labour als Partei der sozial Schwächeren sich sieht. Und ich meine, man darf nicht vergessen, es wurde schon auch einiges getan für die klassische Kernwählerschaft, zum Beispiel Arbeitnehmerrechte wurden gestärkt. Aber das geht natürlich alles ein bisschen unter in dem Trubel, der um die Sozialreformen geht, die er anstrebt. Ein Beispiel, es gibt hier den Universal Credit, das ist vergleichbar mit der Sozialhilfe, würde ich mal sagen, die wurde tatsächlich halbiert. Also die Leute haben vorher knapp 100 Pfund pro Woche bekommen, das sind jetzt nur noch 50. Und die Begründung war natürlich, ja, irgendwo müssen wir halt das Geld hernehmen. Natürlich wurde dann, wie es ja leider oft ist bei Regierungen, an den Sozialleistungen gespart. Und bis heute ist das ein großes Thema, gerade bei der Partei Linken.
Wirtschaftspolitik ist das eine grosse Thema, das andere ist die Migration. Auch dort gibt es recht viel Kritik an der Politik von Starmer. Was hat er denn dort gemacht und warum wird kritisiert?
Also bei der Migrationspolitik hat man auch ähnlich wie bei vielen anderen Bereichen so ein bisschen das Gefühl, dass er nicht so recht den Weg gefunden hat, einen öffentlichen Umgang damit zu finden. Also sprich, das, was er tut, ist nicht alles verkehrt. Manches ist richtig, manches führt auch zu Erfolgen. Aber man hatte nie das Gefühl, dass die Mitte-Links-Regierung einen Weg gefunden hat, mit diesem Druck von rechts außen umzugehen. Also sprich, natürlich Nigel Farage und Reform UK, die Ultrarechten, die natürlich, wie es ja in anderen Ländern auch ist, viel davon reden, dass die Einwanderer an allem schuld sind. Die Flüchtlinge, das ist natürlich mit Zahlen überhaupt nicht zu belegen. Im Gegenteil, das UK hat eigentlich viel weniger Flüchtlinge als viele andere europäische Länder. Aber Starmer selbst hat es nie geschafft, da ein rhetorisches Gegengewicht aufzubauen, sondern er hat sich ein bisschen davon treiben lassen und auch sogar ja ein bisschen die Rhetorik übernommen, teilweise von Reform UK. Was ihm natürlich wiederum in der eigenen Partei übel genommen wird, während die Rechten und Ultrarechten aber ihn weiterhin als Labour-Premierminister sehen, ihm also ohnehin nicht abnehmen, was er sagt. Da hat er sich ein bisschen in ein Dilemma hineinmanövriert.
Und das ist ja nicht alles. Auf eine ganz komische Art ist er dann noch in den ganzen Epstein-Strudel reingezogen worden. Wie genau?
Da geht es um die Berufung von Peter Mandelson zum US-Botschafter, also zum britischen Botschafter in Washington. Peter Mandelson, der unter Tony Blair schon Minister war, eine hier im UK sehr bekannte politische New Labour-Figur, der allerdings immer auch irgendwie so mit Skandalen und Skandälchen aufgefallen ist, musste auch schon zweimal zurücktreten. Der ist in den Epstein-Files relativ prominent vertreten, und zwar, weil er den Epstein selbst und offenbar auch anderen einfach Regierungsgeheimnisse in seiner Rolle als Minister vertreten hat. Zum Beispiel in der Früh per E-Mail darauf hingewiesen, dass Gordon Brown am Nachmittag zurücktreten wird, der damalige Premierminister. Solche Sachen sind da eben in den Epstein-Files drin. Und Keir Starmer selbst hat entgegen vieler Warnungen in der eigenen Partei die Nominierung von Mandelson als Botschafter durchgedrückt. Und zwar, wie man jetzt weiß, sogar bevor das Sicherheitsvetting, das vorschriftsmäßig immer gemacht wird, komplett abgeschlossen war. Da läuft jetzt gerade eine Untersuchung im Unterhaus, in einem regulären Untersuchungsausschuss, der sich jetzt eben mit Mandelsons Berufung befasst. Das hat tatsächlich einen weiteren großen Tropfen in das Fass hineingegossen, das für Starmer ohnehin schon am Überlaufen war.
Jetzt vielleicht abgesehen vom Epstein, weil er wie so eine Spezialepisode ist, kann man sagen, wie viel von der aktuellen Krise direkt vom Brexit ausgelöst worden ist?
Ja, also grundsätzlich würde ich mal sagen, alles, was seit dem Brexit in diesem Land passiert, hat auch mit dem Brexit zu tun. Weil die politische Polarisierung, die der Brexit erzeugt hat oder die auch bewusst geschürt wurde natürlich von den Brexit-Befürwortern, die ist schon immer noch da. Und Keir Starmers Umgang mit Europa zum Beispiel ist ja auch nicht so, wie sich viele erhofft haben. Also wir schimpfen jetzt viel auf Keir Starmer. Er macht natürlich nicht alles falsch, aber er tritt nicht entschieden genug auf. Und bei Europa ist es so, er hat die Beziehung zur EU wesentlich verbessert. Also wenn man mit Diplomaten aus Brüssel spricht, die sind wirklich sehr erleichtert, dass jetzt endlich eine Regierung hier ist, mit der man wieder vernünftige Gespräche führen kann, mit der man verhandeln kann. Es gab auch ein paar Verträge, die abgeschlossen wurden. Aber die britische Bevölkerung ist inzwischen zur Mehrheit der Meinung, dass der Brexit ein Fehler war. Das heißt, die Labour-Stammwähler hätten wahrscheinlich noch viel radikalere Rhetorik von ihm erwartet oder auch forscheres Vorgehen. Das macht er natürlich nicht, weil er Angst hat, dass er die alten Wunden wieder aufreißt, die alten Brexit-Debatten, die alten Polarisierungen. Es ist auch unheimlich schwierig, da die richtige Balance zu finden. Aber das wäre im Prinzip die Antwort auf deine Frage. Ja, klar, es hat auch immer noch viel mit dem Brexit zu tun, was hier passiert, zumal die wirtschaftlichen Folgen ja unbestritten gewaltig sind.
Wer profitiert denn jetzt von der Schwäche von Keir Starmer?
Am meisten profitieren davon natürlich die Ultrarechten, also die Far Right, das wäre hier eben Reform UK und Nigel Farage, weil die Leute, wenn man das so sagen kann, aber das Phänomen hat man ja in vielen Ländern, dass Wähler, die das Gefühl haben, die Regierung kümmert sich nicht um sie, sieht nicht die Probleme, dem Land geht's nicht wirklich besser, dem Land geht's zwar auch nicht schlechter unter Keir Starmer, aber die Hoffnung war, dass es ihm besser geht. Die folgen halt dann denen, die sich hinstellen und sagen, alles ist schlimm, mit uns wird alles besser. Und dieses Phänomen ist ja überall zu beobachten und es ist hier genauso. Das heißt, Nigel Farage, der ist einfach gut im Verkaufen, effektiv im Auftreten, kriegt es irgendwie hin, dass die Leute ihm nicht so übel nehmen, dass er ja eigentlich den Brexit verursacht hat oder zumindest einen großen Anteil dran hatte. Der profitiert sehr davon. Reforms Umfragewerte sind seit Monaten enorm gut. Sie liegen an der Spitze. Allerdings gibt's noch eine zweite Fraktion, eine zweite Partei, die davon profitiert, nämlich die Grünen. Was interessant ist, weil das sind die Populisten auf der linken Seite. Das heißt, die Briten rutschen nicht nach rechts, sie rutschen nicht nach links, sie rutschen im Prinzip weg von der Mitte. Weg von Keir Starmer, weg von Labour und auch weg von den Tories. Praktisch die beiden großen Parteien der Mitte, die haben es unheimlich schwierig. Und es sind praktisch die beiden Populisten links und rechts, die den Leuten gerade mit klarer Haltung und relativ kompromisslosen Ideen und Vorschlägen und radikalen Thesen scheinen die Leute damit zu überzeugen, dass sie die richtigen Antworten hätten.
England ist über Jahrzehnte ein klassisches Zweiparteisystem gewesen, Labour und Tories. Wenn das jetzt aufbricht an beiden Rändern, was bedeutet denn das fürs Land?
Ja, also fairerweise muss man sagen, das wird zwar immer als Zwei-Parteien-System wahrgenommen, aber es gab natürlich immer schon die Lib Dems, die Liberal Democrats, die auch sogar schon mal in der Regierung mit drin waren, 2010 in einer Koalitionsregierung. Aber in der Tat ist es so, dass immer eine der beiden Parteien, Labour oder die Tories, in der Regierung beteiligt waren und die beiden größten sind. Ich meine, es gibt schon länger hier Forderungen nach einem anderen Wahlsystem, das ähnlich ist wie zum Beispiel in Deutschland, also sprich, wo sich dann Koalitionsregierungen bilden müssen und wo man nicht durch die Tatsache, dass man hier ja einen Abgeordneten in einem Wahlkreis wählt und alle anderen Stimmen verfallen dann, nur der eine Sieger zieht ein. Dadurch gibt es hier sehr viel taktisches Wählen. Also diese Forderungen gibt es natürlich und das Aufbrechen dieses klassischen Zwei-Parteien-Systems jetzt natürlich immer lauter und immer stärker. Das heißt, die britische Politik ist sehr viel fragmentierter, als sie noch vor ein paar Jahren war. Hier, wo ich wohne zum Beispiel, wählen die Leute eigentlich immer die Lib Dems, obwohl sie eigentlich Labour wollen würden. Aber weil die Lib Dems hier immer gewinnen, wählt man, um sicher zu gehen, dass die Tories nicht gewinnen oder jetzt Reform, wählt man halt die Lib Dems. Also es ist ein bisschen verquer. Darüber gibt es gerade sehr viele Diskussionen hier.
Könnte so ein Aufbrechen vom alten System auch positive Folgen haben?
Ja, ich glaube, viele hier haben große Angst davor, dass ein fragmentiertes Parteiensystem komplizierter wird. Und natürlich wird es schwieriger, dann klarer zu regieren, wenn man ständig Mehrheiten finden muss. Ich glaube allerdings, dass es eher von Vorteil ist. Ich glaube, es ist besser, wenn man in einem Parlament die Realität der Wähler abbildet, statt eine scheinbare Realität, die sich halt dann durch das System ergibt. Und die Koalitionen und die Bündnisse, die müssen die Regierungschefs ja auch in ihren eigenen Parteien finden. Und man sieht, wie schwierig das ist. Also ich glaube tatsächlich, dass es auf längere Sicht zumindest für das Land eher gut ist, wenn sich nicht mehr alles auf die beiden großen Parteien stürzt. Die große Frage bleibt natürlich, wer wie davon profitiert. Wenn natürlich immer der profitiert, der am lautesten schreit, ist das natürlich auch nicht gut.
Wenn du jetzt die aktuelle Situation anschaust, ist die Krise einfach ein Ausdruck von Politikversagen oder geht das tiefer? Ist das etwas Strukturelles?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Wie immer ist die Antwort nicht einfach. Ich glaube, die Politik, wenn man es mal so sieht, in dem Fall jetzt die aktuelle britische Regierung, hat schon einige Fehler gemacht. Nicht so viele Fehler, dass der ja, der Hass, der Keir Starmer jetzt entgegenschlägt, gerechtfertigt wäre. Aber natürlich haben die auch viele Dinge falsch gemacht und viele Entscheidungen getroffen, die man auch nicht so versteht, warum sie das gemacht haben. Das ist vielleicht das eine. Das andere ist, wenn man Struktur, wenn man da auf das Mediensystem zum Beispiel schaut im UK, dieses Land hat eine relativ große und aggressive Medienlandschaft, die es so in anderen Ländern nicht gibt. Und wir Medien haben natürlich immer eine Rolle, wenn Politik so wahrgenommen wird, wie es jetzt gerade der Fall ist. Die Diskussion gibt es ja auch in vielen Ländern. Ich habe neulich mit einem Politologen gesprochen, der noch einen interessanten Punkt eingeworfen hat, nämlich, dass ein Problem auch ist, dass die Erwartungshaltung der Wähler sehr anders ist, als sie vielleicht früher war. Also er hat gesagt, er hat den Eindruck, dass viele vergessen, dass Politik eher was Langweiliges und Langwieriges ist und eher eine Ausübung der Bürgerpflicht, wenn man zum Wählen geht, als eine Ausübung der Konsumentenpflicht. Also sozusagen dieses Denken, wenn die Regierung nicht sofort abliefert, dann tauscht man halt den Chef aus, so wie es in einer Firma auch passiert. Das passt einfach nicht zur Politik. Da ist die Erwartungshaltung einfach falsch. Weil natürlich dauern Prozesse, die ein ganzes Land betreffen, mehrere Jahre. Und diese Ungeduld, die ist schon, glaube ich, ein neueres Phänomen, nicht nur im UK.
Was müsste denn passieren, dass es England wieder besser geht?
Ja, wenn ich das wüsste, dann würde ich mich einbürgern lassen und als Premierminister aufstellen. Ich glaube, das ist die große Frage, auf die es viele Antworten gibt. Es gibt die These natürlich, dass ein forscheres Drängen auf eine Rückkehr in die EU die Lösung sein könnte. Das würde zwar die alte Polarisierung wieder aufreißen, aber vielleicht würde sie diesmal anders ausfallen, nämlich zugunsten der Befürworter einer Rückkehr in die EU. Wirtschaftlich gesehen wäre das natürlich der richtige Schritt, könnte ich jetzt langweilige Zahlen runterbeten, aber es ist tatsächlich unbestritten, dass die Folgen des Brexit dem Land einfach schaden. Die Bewerber, die sich jetzt schon mal warm laufen für eine potenzielle Nachfolge, haben auch schon erste Debatten darüber ausgelöst, indem einer zum Beispiel gesagt hat, er wäre definitiv, wenn er an der Macht wäre, für eine Rückkehr in die EU. Also das wäre eine mögliche Antwort, die unbequem und anstrengend wäre, aber vielleicht was bringen könnte. Und ich glaube, was einfach grundsätzlich wichtig ist, ist gerade in so komplexen Zeiten, in Krisenzeiten, braucht es einfach einen Regierungschef, der gut kommuniziert und der eine klare Haltung hat, die vielleicht auch manchmal aneckt. Aber ich glaube, dieses Kommunizieren, das wird immer viel genannt, aber ich glaube wirklich, dass das der wichtigste Job ist von einem Premierminister. Derjenige, der vorn dran steht und die Leute mitnehmen muss mit all dem, was idealerweise seine fähigen Minister ausarbeiten. Das ist einfach der wichtigste Job, den ein Premierminister hat. Und so jemanden bräuchte, glaube ich, das Land wirklich dringend.
Das würde ich sagen, reicht für eine Einbürgerung, Michael. Aber ich frage jetzt gleich nochmal anders am Schluss. Was passiert denn, wenn eben nichts passiert? Was passiert, wenn es so weitergeht wie jetzt?
Ja, also nachdem wir jetzt ja schon ein Stadium erreicht haben, in dem praktisch täglich darüber diskutiert wird, wann der Premierminister zurücktritt, ist natürlich das Problem, dass die Regierung sehr wahrscheinlich nicht mehr wirklich mit dem Regieren beschäftigt ist, sondern mehr mit der Frage, wie sie die nächste Woche überlebt. Das ist natürlich fatal. Das heißt, so sehr ich eigentlich immer für Gelassenheit und Ruhe wäre und auch bis vor kurzem ja auch noch selber gesagt und geschrieben habe, dass man eigentlich warten muss auf die nächsten Wahlen, die ja erst in 3 Jahren sind. Ich glaube, das geht jetzt einfach nicht mehr. Es muss bald klar sein, wie die britische Regierung sich neu aufstellt, wie die Labour-Partei neu aufstellt, um diesem Spekulationswahnsinn einfach ein Ende zu machen. Das heißt, wenn nichts passiert, dann glaube ich, reden wir in ein paar Wochen wieder darüber, wo Keir Starmer steht und wie die Briten das alles sehen. Und die Lage wird natürlich dadurch nicht besser.
Danke, Michael.
Sehr gerne.
Der Michael Neudecker hat auch eine sehr interessante Analyse zum aktuellen Zustand von England geschrieben. Wir würden euch sehr gerne im Episodenbeschrieb verlinken. Das war es gewesen. Unser Apropos zu England und der Krise im Land. Ich habe gesprochen mit Michael Neudecker, dem Korrespondenten der Süddeutschen Zeitung und dem Tagesanzeiger. Diese Folge von «Apropos» hat Jackie Wechsel produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.